Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da steht die Sendung natürlich im Zeichen von Corona. Heute haben die meisten Bundesländer Schulschließungen ab der nächsten Woche angekündigt. Wir fragen, wie sinnvoll diese Maßnahmen sind. Und wir schauen, wann die ersten Schnelltests auf Corona auf den Markt kommen könnten. Außerdem haben wir Muscheln im Programm, die zeigen, dass die Tage vor 65 Millionen Jahren deutlich kürzer waren als heute. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ende 2019 erkrankten die ersten Menschen in Wuhan an einem seltsamen Atemwegsinfekt. Im Januar dann tauchte das neue Coronavirus vereinzelt in anderen Ländern auf und seit etwa 2 Wochen steigen die Fallzahlen überall exponentiell an. Vorgestern dann stufte die WHO die Ausbreitung von Covid-19 als Pandemie ein, als weltumspannenden Ausbruch. Gerard Krause leitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Abteilung Epidemiologie. Ihn habe ich gefragt, ob ihn das Virus in den letzten Wochen überrascht hat.
Es hat mich nicht überrascht, dass das Virus jetzt sich global ausbreitet. Das war ziemlich klar, dass das passieren würde. Was mich überrascht hat, ist die massiven Maßnahmen, die vielerorts implementiert worden sind. Wir haben es in der Zeit, in der ich beruflich in dem Feld tätig bin, noch nicht gesehen, dass im großen Stil Reisebeschränkungen ausgeübt wurden, häusliche Quarantäne ausgerufen worden ist für ganze Städte. Das habe ich in den letzten 20 Jahren noch nirgends beobachtet, bei keiner Situation, außer lokal jetzt bei Ebola. Also das hat schon eine neue Qualität.
Jetzt haben ja einige Bundesländer und auch andere Staaten zum Teil schon Schulschließungen angeordnet. Wie sinnvoll ist es, die Schulen zu schließen und damit natürlich ja auch den Arbeitnehmern weitgehend die Möglichkeit zu nehmen, zu arbeiten?
Das ist eine ganz schwere Ermessensfrage. Die Zielsetzung dieser Maßnahmen ist, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, um auf diese Weise das gleichzeitige Auftreten von schweren Erkrankungen in den Krankenhäusern zu strecken über die Zeit, sodass die Ressourcen zur Behandlung dieser Patienten nicht zu schnell überfordert werden. Das ist die Rationale dahinter, das ist das Ziel. Es ist sehr schwer zu sagen, wie erfolgreich das erfolgt und wie lange man das aufrechterhalten kann oder muss. Wir gehen alle davon aus, dass wir dieses Ziel im Moment noch nicht aufgeben dürfen. Gleichzeitig ist es mir aber sehr wichtig, dass wir jetzt auch schon parallel den direkten Schutz der Personen ins Auge fassen, von denen wir ja jetzt schon wissen, dass sie ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben. Das bedeutet, Menschen, die ein solches erhöhtes Risiko haben, müssen ihre Gesundheit beobachten, müssen direkten Zugang zur Diagnostik haben, müssen ihre Kontakte nach außen eindämmen und einschränken. Man muss versuchen, dass diese Personen möglichst nicht infiziert werden. Und das ist eine parallele Strategie, die nicht vernachlässigt werden darf auf Kosten anderer Strategien.
Nun überlegt das RKI ja, ein Handy-Tracking zum Aufspüren von Infizierten durchzuführen beziehungsweise zumindest zu testen, ob das möglich wäre, mit den Handydaten der Infizierten weitere mögliche Infizierte zu finden. Können Sie mir darüber etwas sagen?
Also, soweit ich informiert bin, sind diese Überlegungen vom Tisch, was das RKI betrifft. Ich persönlich sehe das aus 3 Gründen sehr kritisch. Erstens wegen der mangelnden Nützlichkeit. Zweitens wegen der unerwünschten Wirkungen, die daraus folgen. Und drittens wegen zusätzlich zu den unerwünschten Wirkungen auch den falschen Erwartungen, die daraus geweckt werden. Ich erkläre das nochmal. Wenn wir wissen, wie nah jemand war an einer anderen Person, können wir deswegen noch lange nicht schließen, dass sich daraus ein direktes Infektionsrisiko ergibt. Die Infektion findet ja nicht durch räumliche Nähe allein statt, sondern auch durch Schmierinfektionen, durch Kontaktinfektionen. Das sind andere Faktoren. Die wissenschaftlich anerkannten Definitionen eines engen Kontaktes des Robert-Koch-Institutes verlassen sich keineswegs allein auf die Meter Abstand, die jemand zu jemand anders hat. Das sind andere biologische Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und da hilft uns das Handy-Tracking nicht. Das andere Problem, was ich damit sehe, ist, dass wir hier Aktivitäten entwickeln und damit auch Ressourcen binden, die wir dringend brauchen für andere Maßnahmen. Ein weiterer Punkt, der mir Sorge macht, ist, dass wir hier, bloß weil es technisch möglich ist, in dieser Sorge, die wir berechtigterweise auch haben, vielleicht sehr leichtfertig kostbare Bürgerrechte über Bord werden, die wir mühsam über Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte sogar aufgebaut haben. Und wenn das alles noch dazu nicht nützlich ist, dann sehe ich das Ganze sehr kritisch.
Sie hatten anfangs gesagt, dass Sie überrascht sind davon, wie stark die Staaten oder auch Behörden reagieren. Das heißt, wie schnell es Quarantänemaßnahmen gibt etc. Zeigt das, dass die Behörden sehr stark gewarnt sind oder reagieren Sie da über? Also ist das Virus wirklich so gefährlich?
Das ist immer schwierig, jetzt in der aktuellen Situation schon zu wissen, ob man überreagiert hat oder nicht. Und das ist von außenstehend auch sowieso immer leicht gesagt, wenn man nicht selber die Verantwortung hat. Vielleicht können wir das mit gründlicher Aufarbeitung im Nachgang dann machen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir tatsächlich einer neuen Situation ausgesetzt sind. Wir haben anders als bei Influenza keine Impfung zur Hand und auch nicht in Aussicht, dass diese schnell verfügbar sein wird. Wir haben kein spezifisches Medikament zur Hand, von dem wir wissen würden, dass es spezifisch wirksam ist und sicher ist. Das kann vielleicht noch kommen. Wir haben also im Moment tatsächlich nur die klassischen Infektionsschutzmaßnahmen im Repertoire und die müssen wir einsetzen mit Augenmaß. Wir müssen auch aufpassen, dass diese Maßnahmen nicht dazu führen, dass sie an anderer Stelle wieder unerwünschte gesundheitliche Folgen haben könnten. Wenn es zum Beispiel so weit käme, dass Produktionsstätten für essentielle Medikamente nicht mehr produzieren können oder die Produkte nicht mehr ausgeliefert werden können und auf dieser Seite dann unerwünschte gesundheitliche Wirkungen folgen würden, dann hätten wir noch ein zusätzliches Problem. Wo diese Grenze ist und wann das passiert oder wie das verhindert werden kann, da bin ich nicht der Experte, um das sicher zu sagen, aber das muss im Auge behalten werden.
Professor Dr. Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung war das. Ein ganz entscheidender Schritt, um die Ausbreitung zu verzögern, ist es, Infektionen mit dem SARS-CoV-2 möglichst früh und zuverlässig aufzuspüren. Und viele Fragen rund um die Gefährlichkeit, die Ansteckungsgefahr, die Ausbreitung und schwere Verläufe lassen sich auch erst dann beantworten, wenn Virologen und Epidemiologen wissen, wie viele Menschen sich tatsächlich mit dem Erreger angesteckt haben. Es gibt schon zuverlässige Tests, aber die benötigen mindestens 4 Stunden, ehe sie Ergebnisse liefern. Schnellere Tests sind also gefragt. Joachim Budde hat sich erkundigt, wann die kommen könnten.
Wohl jeder, der dieser Tage ein Kratzen im Hals bekommt, denkt gleich an das SARS-CoV-2. Wer zu einer Risikogruppe gehört, braucht schnell Gewissheit über eine Infektion, sagt Daniela Hutzli. Sie ist ärztliche Leiterin der Diagnostik am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg.
Natürlich wäre es toll, wenn wir schnellere Teste hätten, als wir sie momentan haben. Wir brauchen momentan ungefähr 4 bis 5 Stunden, bis ein Test fertig ist.
Und das ist nur die Zeit für die Analyse selbst. Mit Transport vom und zum Labor kommen momentan mehrere Tage zusammen, außer vielleicht direkt an einer Uniklinik. Zeit, in der ein Patient weitere Menschen anstecken kann. Verschiedene Hersteller sind deshalb dabei, schnellere Methoden auf den Markt zu bringen. Dabei muss man zwischen 2 Ansätzen unterscheiden. Zwischen echten Schnelltests und Geräten, die genauso nach Gensequenzen von Viren suchen, wie es die Labore in Kliniken tun, dabei aber schneller Ergebnisse liefern. Zur zweiten Gruppe gehört ein sogenannter Kartuschentest, wie ihn die Firma Chiagen an ihrem Hildener Standort herstellt. Das Biotech-Unternehmen hat ein bereits existierendes Analysesystem um das SARS-CoV-2 erweitert, sagt Chiagen-Entwickler Markus Sprenger-Haushills. Dafür braucht es eine Probe tief aus der Nasenhöhle.
Dieser Abstrich wird einfach in eine Kartusche gesteckt und die Kartusche wird dann ähnlich wie eine Videokassette in einem Videorekorder versenkt. Und dann läuft schon der Test und eine Stunde später ist bereits das Testergebnis da.
Allein im Jahr 2019 hat das Biotech-Unternehmen weltweit etwa 1.000 der Geräte verkauft, die mit diesen Kartuschen die Erbinformationen von Viren analysieren und nach Sequenzen von gleich mehreren Krankheitserregern suchen können, vollautomatisch. Zurzeit testen Ärzte in Laboren in Frankreich und China den Chiagen-Test für das neue Coronavirus. Denn für die neuen Kits, die auch SARS-CoV-2 erkennen, fehlt noch die Zulassung der Behörden.
Wir rechnen damit, dass das in den nächsten Wochen der Fall sein wird.
Gleich mehrere Firmen bieten ähnliche Kartuschenteste an. Die Freiburger Virologin Daniela Hutzli kennt die Entwicklung.
Die ist recht fortgeschritten. Ich habe gerade heute Morgen noch mal ein bisschen herumtelefoniert und herumgemailt.
Und von den Herstellern Cepheid, Genmark und Becton Dickinson gehört, dass auch sie gerade ähnliche Kits zur Zulassung bringen. Die Kartuschensysteme sind sehr zuverlässig, allerdings sind sie teuer und für den Einsatz in medizinischen Laboren gedacht.
Das ist nichts, was ein Arzt jetzt in der Praxis machen kann, aber das ist wahrscheinlich in dieser Epidemie auch gar nicht unbedingt sinnvoll. Momentan brauchen wir einen sicheren Nachweis und die Labore richten sich so ein, dass sie das auch entsprechend nachweisen können und sind eigentlich auch deutschlandweit, und da sind wir auch anders organisiert als andere Länder, wirklich in der Lage, sehr viel auf einmal zu testen. Das ist wirklich gut organisiert hier.
Deutlich schneller und deutlich breiter einsetzbar wären hingegen echte Schnellteste, die ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktionieren. Sie arbeiten mit Flüssigkeit, in der der Abstrich aus der Nase aufgelöst wird, sagt Jonas Schmidt-Schanasit, Chef der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
Dort könnte man unterschiedliche Parameter testen. Zum einen Virusantigen. Das wäre also ein Virusdirektnachweis, wenn man eben akut erkrankt ist. Oder eben auch Antikörper nachweisen. Da benutzen Sie den IgG-Antikörper. Wir sprechen oft von der sogenannten Seronarbe. Und Sie können IgA oder IgM-Antikörper benutzen, um eine akute oder kürzliche Infektion nachzuweisen. Wenn Sie das beides kombinieren, können Sie letztendlich beides abdecken. Zum einen können Sie den Patienten sagen, Sie sind geschützt, Sie haben das früher durchgemacht. Auf der anderen Seite können Sie sagen, Sie sind jetzt eben gerade infiziert und müssen entsprechend isoliert werden.
Unter anderem Virologen an der Universität Bonn prüfen gerade den Schnelltest der Berliner Firma Pharmact. Dazu analysieren sie Proben von Patienten mit dem Schnelltest und überprüfen das Ergebnis dann auf herkömmliche Weise im Labor. Auch in China haben Anbieter solche Schnellteste entwickelt, sagt Jonas Schmidt-Schanasit.
Die Schnelltests benötigen wir natürlich sehr dringend, weil sie die Diagnostik sehr vereinfachen könnten. Wir könnten dann in den Arztpraxen direkt die Patienten testen und wir hätten innerhalb von 15, 20 Minuten das Ergebnis und könnten sofort die Maßnahmen ergreifen, die dann eben erforderlich sind.
Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin und führender Coronavirus-Experte in Deutschland, sagte dem NDR, dass die Voraussetzungen gut seien, wenn die Symptome gerade einsetzen.
Zu dieser Zeit wissen wir inzwischen aus eigener Laborerfahrung, dass Patienten, egal welcher Altersgruppe, sehr viel Virus im Rachen haben. Und das macht mich sehr optimistisch, dass diese Teste gut funktionieren werden und gut empfindlich sein werden, um dieses Virus in der Anfangsphase der Krankheit nachzuweisen.
Allerdings sind sie weniger zuverlässig als Laboruntersuchungen und werden auch in einzelnen Fällen bei Menschen anschlagen, die gar nicht krank sind. Diesen Fall hält Jonas Schmidt-Schanasit für viel weniger schlimm als den entgegengesetzten.
Wenn wir hier falsch Positive haben, geht natürlich erstmal einer in Quarantäne, der kein Corona hat. Das wäre aber nicht so dramatisch, als wenn wir eben massenhaft Corona-Infizierte nicht erfassen würden. Also hier geht es darum, die Infizierten doch abzutrennen. Insofern müsste man hier eben auf eine hohe Sensitivität achten.
Schon in ein oder zwei Monaten, so schätzen die Experten, könnten die Schnellteste erhältlich sein.
Joachim Budde war das über die Entwicklung der ersten Corona-Schnelltests. Das Virus wird uns auch weiter begleiten. Am Sonntag etwa kommt an dieser Stelle der führende Infektionsforscher Großbritanniens zu Wort, Jeremy Farrar vom Wellcome Trust, der die Ausdehnung der Corona-Pandemie mit der spanischen Grippe von 1918 vergleicht.
So this is on a completely different scale to either SARS or the pandemic of 2009, and it's impossible to make comparisons with those. The closest comparator to this that we need to think about is the influenza pandemic of 1918.
Das ganze Interview hören Sie hier am Sonntag um 16.30 Uhr. Dann heißt es bei Wissenschaft im Brennpunkt: Mittel gegen die Angst, die Jagd nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das neue Coronavirus. Wir machen hier aber erstmal ganz ohne Corona weiter und begeben uns auf eine Reise ins Erdmittelalter. Schon länger ist bekannt, dass der Mond über die Gezeitenkräfte der Erde langsam aber sicher abbremst. Jetzt haben Forscher 65 Millionen Jahre alte Muscheln untersucht und können an ihnen ablesen, um wie viel genau die Tage damals kürzer waren als heute. Dagmar Röhrlich berichtet.
Als die Dinosaurier die Welt beherrschten, lebten in den Meeren seltsame Muscheln, die Rudisten. Ihre Schalen sahen aus wie Eistüten mit Deckel und sie konnten riesig werden, durchaus einen Meter hoch. Während der Kreidezeit waren sie es, die die Riffe aufbauten, nicht die Korallen. Das Schöne an Muscheln ist, dass sie über Jahre hinweg Schicht für Schicht wachsen und dabei in ihre Schalen Informationen über ihre Umwelt einarbeiten. So verraten sie uns beispielsweise etwas über die Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Wir haben nun bei der Untersuchung eines Rhodisten aus dem Oman eine neue Technik eingesetzt, mit der wir die Zusammensetzung und den Aufbau der Schalen hochauflösend untersuchen konnten, beschreibt Nils de Winter von der Freien Universität Brüssel. Zunächst analysierten er und seine Kollegen die Schichten, die die Schalen aufbauen. Eine grobe Schichtung erkennen Sie schon mit bloßem Auge, aber unter dem Mikroskop sehen Sie dann sehr feine, helle und dunkle Lagen, die an Zebrastreifen erinnern. Die groben Schichten, das sind die jährlichen Wachstumsringe, die durch die Unterschiede zwischen Sommer und Winter entstehen. Und mit diesen feinen, nur etwa 40 Mikrometer dicken Lagen lassen sich Tag und Nacht unterscheiden. Mit einem Laser nahm Nils de Winter dann aus jedem dieser Tagesringe mehrere Proben und analysierte die chemische Zusammensetzung. Genauer, wie viel Magnesium und Strontium aus dem Meerwasser das Tier in seine Schalen eingebaut hat. Wir messen, dass die Unterschiede, die im Tageslauf entstehen, sehr groß sind, größer als die zwischen Sommer und Winter. Mit diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet, denn normalerweise sind die Differenzen zwischen den Jahreszeiten größer als die zwischen Tag und Nacht. Die Rhodisten wuchsen also am Tag sehr viel stärker als in der Nacht. Ein Teil dieser Schwankungen lässt sich durch die täglichen Temperaturunterschiede erklären, aber nicht alles. Diese großen Tag-Nacht-Unterschiede erzählen uns etwas über die Biologie dieser Tiere. Sie müssen sehr empfindlich auf Sonnenlicht reagiert haben. Wir nehmen deshalb an, dass sie mit Symbionten zusammengelebt haben, mit Algen, die Photosynthese betrieben und sie so mit Nährstoffen versorgten, so wie es heute bei den Korallen der Fall ist. Kombiniert mit den jahreszeitlichen Unterschieden konnten die Forscher berechnen, wie sich das Verhältnis zwischen Erde und Mond seit der Kreidezeit verändert hat. Der Mond bremst die Erde durch die Gezeitenreibung. Durch die Messungen an dem Rhodisten können wir also jetzt zeigen, um wie viel er die Rotation der Erde um sich selbst verlangsamt und damit die Länge des Tages verändert hat. Vor 70 Millionen Jahren, zu Lebzeiten dieses Rhodisten, waren die Tage 29 Minuten kürzer als heute. Sie dauerten nur rund 23 Stunden und 31 Minuten. Also hatte das Jahr auch mehr Tage, nämlich 372. Damit bestätigen und präzisieren die Messungen an dem Rhodisten die Ergebnisse von Simulationen, die für die Zeit damals 370 bis 375 Tage pro Jahr berechnet haben.
Dagmar Röhrlich über Muscheln, die zeigen, dass die Tage vor 65 Millionen Jahren kürzer waren. Wir machen jetzt hier im Studio weiter mit den Meldungen mit Lennart Pyritz und mit Corona.
Die Uniklinik in Düsseldorf testet ein Medikament gegen das Coronavirus. Wie die Klinik mitgeteilt hat, setzt sie zurzeit in ausgewählten Einzelfällen antivirale Medikamente ein, die für die Behandlung von Coronavirus-Patienten noch nicht zugelassen sind. Dazu gehöre das Medikament Remdesivir, das derzeit nur direkt über den Hersteller nach Einzelfallprüfung zur Verfügung gestellt werde. Es handelt sich dabei um sogenannte individuelle Heilversuche, die nur für bestimmte Patienten erwogen werden könnten. Remdesivir wurde ursprünglich zum Einsatz gegen Infektionen mit dem Ebola- und Marburg-Virus entwickelt. Aktuell liegen noch keine belastbaren Daten zu Remdesivir in Bezug auf die Anwendung bei einer Infektion mit dem Coronavirus beim Menschen vor. Die Uniklinik befindet sich gemeinsam mit zwei anderen Kliniken und dem Hersteller auf dem Weg zur Etablierung von entsprechenden Studien. Laut dem ärztlichen Direktor der Uniklinik soll nun unter anderem der bestmögliche Zeitpunkt für den Einsatz des Medikamentes herausgefunden werden.
Eine neue Studie beschreibt die Auswirkungen einer Corona-Infektion auf Kinder.
Ein Forschungsteam aus China schreibt im Fachmagazin Nature Medicine, dass die 10 untersuchten Kinder milde Symptome der Atemwegserkrankung Covid-19 zeigten, darunter Fieber, Husten und Halsschmerzen. Zudem weist die Untersuchung darauf hin, dass das Virus bei Kindern länger in Stuhlproben nachgewiesen werden kann als in Abstrichen aus Nase und Rachen. Stuhlproben könnten daher genauer Aufschluss über die Wirksamkeit einer Behandlung und den Zeitpunkt der Genesung geben die Autoren zu bedenken. Sie halten eine fäkal-orale Übertragung für möglich, dafür müsste allerdings eine replizierende Form des Virus im Kot nachgewiesen werden. Die Wissenschaftler hatten 745 chinesische Kinder auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus hin untersucht. Bei 6 Jungen und 4 Mädchen im Alter von 2 Monaten bis 15 Jahren wurden sie fündig. Bei 7 der Kinder stellten die Forscher Fieber fest, dabei überstieg die Temperatur in keinem Fall 39 Grad Celsius. Typische Symptome erwachsener Patienten wie Muskel- und Kopfschmerzen hatten die Kinder nicht, Außerdem zeigten Röntgenaufnahmen des Brustkorbs keine klaren Anzeichen einer Lungenentzündung und auch Beatmungen waren nicht notwendig.
Beschaffungsämter kaufen Medizingüter im Wert von 163 Millionen Euro.
Die Bundesregierung hat unter Federführung des Beschaffungsamtes der Bundeswehr Medizingüter im Wert von 163 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krise eingekauft. Dazu seien bis Freitag 23 Verträge mit deutschen und internationalen Lieferanten geschlossen worden. Das berichtet die deutsche Presseagentur unter Verweis auf das Verteidigungsministerium. Das Programm dient dazu, umfangreich Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und medizinisches Material für das deutsche Gesundheitswesen zu beschaffen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte sich mit einem Amtshilfeersuchen an das Bundeswehrbeschaffungsamt gewandt, nachdem es international zu erheblichen Engpässen gekommen ist. In einem ersten Schritt seien in einer schwierigen Materiallage 300.000 Schutzmasken und Schutzbrillen beschafft worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der dpa. Bei den Verträgen werde darauf geachtet, dass die Ware auch verfügbar sei.
Riskanter Alkoholkonsum ist nicht gleichmäßig über Deutschland verteilt.
Einer Studie im Fachblatt BMC Public Health zufolge sind die entsprechenden Raten in Süd- und Ostdeutschland höher als in Nord- und Westdeutschland. Dagegen ernähren sich die Menschen in Ostdeutschland offenbar gesünder als die im Westen. In Bezug auf Rauchen und Bewegungsmangel zeigt die Studie keine regionalen Unterschiede. Die Forschenden argumentieren, dass die Ergebnisse dazu dienen könnten, Gesundheitsstrategien regional anzupassen. Rückschlüsse auf die Ursachen der Unterschiede lässt die Untersuchung allerdings nicht zu. Etwas mehr als 18% der Bevölkerung in Ostdeutschland zeigten der Studie zufolge riskanten Alkoholkonsum, gefolgt von knapp 17% in Süddeutschland. Für West- und Norddeutschland lag der Wert bei 14,6 bzw. knapp 14%.
Medien beeinflussen die öffentliche Aufmerksamkeit bei Krankheitsausbrüchen stark.
Das zeigt die Studie eines italienischen Forschungsteams im Fachmagazin PLOS Computational Biology. Die Wissenschaftler hatten Zugriffszahlen bei Wikipedia während des Zika-Ausbruchs 2016 untersucht. Die Daten stammten aus den USA. Dabei zeigte sich, wie oft die Menschen mit Zika befasste Internetseiten aufriefen, fiel deutlich mit Erwähnungen des Virus in Fernsehbeiträgen zusammen. Das jeweilige lokale Risiko einer Übertragung spielte dagegen keine große Rolle. Solche digitalen Daten könnten genutzt werden, um landesweite oder regional spezifische Verhaltensmuster aufzudecken. Die Erkenntnisse könnten wiederum Gesundheitsbehörden helfen, Techniken der Krisenkommunikation zu verfeinern.
Westliche Flachlandgorillas zeigen vermutlich territoriales Verhalten.
Davon waren Forschende bislang nicht ausgegangen, weil die Tiere große Streifgebiete bewohnen, die mit denen anderer Gorillagruppen überlappen. Zudem verläuft das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Gruppen meist friedlich. Dagegen weist nun die Studie eines Forschungsteams aus Großbritannien im Fachmagazin Scientific Reports darauf hin, dass die Menschenaffen zumindest das Zentrum der Streifgebiete benachbarter Gorillagruppen meiden. Dadurch könnten Konflikte umgangen werden, wenn diese Bereiche aggressiv verteidigt werden, vermuten die Wissenschaftler. Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die sozialen Strukturen von Gorillagruppen vielschichtiger sind als bislang angenommen, so die Autoren. Die Wissenschaftler hatten 8 Gruppen westlicher Flachlandgorillas, insgesamt mehr als 100 Individuen, in einem Nationalpark der Republik Kongo mithilfe von Kamerafallen beobachtet. Die Daten zeigen, die Gorillas einer Gruppe vermeiden es, in einem Gebiet zu fressen, das am selben Tag bereits von einer anderen Gruppe aufgesucht wurde. Dieser Effekt war ausgeprägter, je näher der Ort am Zentrum des Streifgebiets der anderen Gruppe lag.
Das waren die Meldung mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 13. März. Percival Lowell und sein Planet Pluto. Vor 165 Jahren kam in Boston Percival Lowell zur Welt. Er begeisterte sich schon früh für die Astronomie und gründete in den 1890er Jahren eine Sternwarte in Flagstaff in Arizona. Dort startete er die systematische Suche nach einem 9. Planeten, der jenseits des Neptun die Sonne umkreisen sollte. Heute vor 90 Jahren, an Lowells 75. Geburtstag, wurde die Entdeckung des fernen Objekts bekannt gegeben. Lowell war da aber schon mehr als 13 Jahre tot. Später erhielt das Objekt den Namen Pluto. Die Anfangsbuchstaben P und L sind die Initialen Percival Lowells. Mit etwas Glück hätte der Planetenjäger den Triumph noch selbst erlebt. Denn am 19. März 1915, also kommenden Donnerstag vor 105 Jahren, ist Pluto erstmals von Flagstaff aus fotografiert worden. Allerdings bemerkte damals niemand, dass einer der vielen Lichtpunkte auf dem Foto kein Stern war, sondern der ersehnte Planet. 3 Wochen später geschah das gleiche Missgeschick noch einmal. Nach der Entdeckung Plutos rechnete man die Bahn zurück und entdeckte das Objekt, das inzwischen als Zwergplanet gilt, auf den alten Fotoplatten. Mit diesem Pech ist man in Flagstaff nicht allein. Am 23. Januar 1914 hat sich Pluto auf zwei Aufnahmen der Sternwarte auf dem Königsstuhl verewigt. Auch hier wurde er nicht bemerkt. Und so ist nicht Heidelberg der Entdeckungsort dieses besonderen Objekts geworden, sondern 16 Jahre später Flagstaff.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen aus der Wirtschaft und die kümmern sich um das Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.